Und was führt Sie heute zu mir?
Ja, wissen Sie, das ist total komisch. Also wenn ich Auto fahre, die weißen Linien kennen Sie ja auf der Straße, die machen auf einmal dann so komische Knicke. Und dann weiß ich manchmal gar nicht, ist da jetzt eine Kurve oder nicht. Und dann habe ich auch zu Hause gemerkt, wenn ich aus dem Fenster schaue, dieser Rahmen, der ist auch ganz verzogen, als wäre das Fenster schief. Und am schlimmsten ist es eigentlich morgens unter der Dusche, wenn ich dann im Bad bin, die Kacheln von den Fliesen, die sind alle völlig verzogen. Und manchmal wäre ich schon fast hingefallen, das ist ganz schlimm. Und wenn ich dann noch meine Kalkulation mache auf Karo-Papier, wenn ich mal was handschriftlich aufschreibe, auch das alles völlig verzogen. Und jetzt mittlerweile seit 3 Tagen, da ist auch noch so ein dunkler Fleck in der Mitte, das kommt jetzt noch dazu und ich erkenne keine Gesichter mehr.
Na, da gucken wir mal, ob wir Ihnen helfen können heute hier.
Ja, bitte. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Oftomania. Wir sind wieder für euch da und das sind Mohamed, Nina und ich, Patricia.
Ja, wir freuen euch heute wieder zu einer neuen Folge begrüßen zu können. Und wenn ich heute auf jeden Fall ein bisschen nasal klinge oder auch irgendwelchen Quatsch rede, dann kann man das auf jeden Fall darauf schieben, dass ich aktuell in Quarantäne sitze und Covid-positiv bin. Zum Glück den Großteil überstanden jetzt langsam. Ich weiß nicht, wie das ohne meine 3 Impfungen gekommen wäre, aber auf jeden Fall, ja,
aber
ist jetzt alles besser.
Zum Glück geht's dir schon wieder besser.
Gute Besserung,
genau.
Nina.
Gute Besserung in die Quarantäne.
Danke, danke.
Ja, womit wollen wir uns heute beschäftigen?
Ja, wir haben uns überlegt, heute mal wieder ein Netzhautthema zu wählen und wollen heute über 3 Krankheitsbilder sprechen, die relativ ähnlich und auch von der Pathogenese einfach ähnlich vonstatten gehen. Das sind zum einen die Gliose, also diese epiretinale Membran, das Makulaforamen und die Vorstufe davon, die vitriomakuläre Traktion. Und epidemiologisch muss man sagen, ist das schon nicht allzu selten, das ist schon was Häufiges. Vor allem fangen wir erstmal an mit der Gliose, also diese Membran auf der Netzhaut, was ja schon bei älteren Patienten auf jeden Fall häufiger vorkommt. Das ist bei über 50-Jährigen so bei 2% der Fälle, dass da eine Gliose vorliegt in unterschiedlicher Ausprägungsform. Und bei über 75-Jährigen, da haben schon 20% der Patienten aufzuweisen, dass da eine Gliose ist. Männer haben das häufiger als Frauen. Und in 10-20% ist das Ganze bilateral und meist auch asymmetrisch ausgeprägt, dass eine Seite stärker betroffen ist als die andere. Bei der vitriomakulären Traktion, das ist ja, wenn der Glaskörper sich durch seine Synuresis, durch diesen Alterungsprozess zusammenschrumpelt und an der Netzhaut sozusagen zieht, das Ganze ein bisschen eleviert, ein bisschen anhebt. Das ist generell sehr häufig, oft auch asymptomatisch, deswegen wird es gar nicht so richtig auch detektiert. Deswegen gibt es da auch ganz schwierig zu sagen, genau wie die Prävalenzen oder Inzidenzen davon sind.
Und wenn die Traktion dann fortschreitet und sich der Glaskörper eben im Zentrum nicht lösen kann, dann kann es zu einem Makulaforamen kommen. Auch das ist gar nicht so selten. Da haben wir eine Inzidenz von 8 auf 100.000 pro Jahr. Hier sind dann wiederum die Frauen etwas häufiger betroffen, so im Verhältnis 2:1. Und es betrifft häufig eher ältere Patienten, was eben miteinander einhergeht. Ne? Also der Glaskörper löst sich ja dann im Laufe des Lebens ab. Und diese Traktion mit dem Foramen kommt dann so bei 60- bis 80-Jährigen am häufigsten vor. Wenn die Patienten jünger sind, dann sind sie häufig myop und in 10% der Fälle ist das Ganze bilateral, also an beiden Augen vorkommt.
Und Patricia, du hast doch so schön schon unseren Patienten heute gespielt. Mit was für Beschwerden, also nochmal zur Wiederholung, wer jetzt am Anfang das nicht so schnell mitnehmen konnte, was für Beschwerden kommen die Patienten, was für Symptome haben die?
Ja, also was man vielleicht so ein bisschen rausgehört hat, ist, dass gerade Linien nicht mehr gerade sind. Deshalb beschreiben Patienten das häufig eben mit Kacheln im Bad oder beim Autofahren, die Markierungen der Straße, dass die verzerrt sind. Das nennt man Metamorphopsie. Und diese Verzerrungen sind eben ganz typisch. Wichtig ist, dass man das immer monokular auch testet. Also wenn man Patienten nur binokular vielleicht auf eben so ein Amsler-Gitter schauen lässt, kann es sein, dass keine Verzerrungen wahrgenommen werden, wenn eben beispielsweise die Gliose nur in einem Auge vorliegt. Also das muss man immer testen, auch monokular. Insgesamt führt es dann zu einer allmählichen Sehverschlechterung. Die Patienten können geblendet sein, Farben können auch verändert sein. Und durch dieses verzerrte Sehen kann es auch zu monokularen Doppelbildern kommen. Und auch das Binokularsehen kann eingeschränkt sein. Wenn es dann fortschreitet und ein Makulaforamen entsteht, dann hatten wir ja schon gehört, kann in der Mitte auch so ein dunkler Fleck entstehen. Und das ist eben dadurch bedingt, dass dieses Foramen vorliegt, da also an der Stelle dann keine Fotorezeptoren mehr sind. Das ist ja genau die Stelle des schärfsten Sehens, also genau das Zentrum, mit dem man fixiert. Und daher hat man dann hier eben diesen schwarzen Fleck, dieses Zentralskotom. Und vor allem Gesichter werden da nicht gut erkannt oder Lesen ist schwierig, weil man genau damit ja fixiert. Das kann man auch bei der Untersuchung gut feststellen, indem man das Watzke-Zeichen prüft. Das macht man, indem man an der Spaltlampe den Spalt ganz schmal stellt und die Patienten da direkt drauf schauen sollen. Und wenn der Strahl dann unterbrochen ist in der Mitte, dann ist dieses Zeichen positiv. Teilweise ist es aber auch nur eingeschnürt, wie so eine Sanduhr. Genau, das nennt man das Watzke-Zeichen. Und Nina, möchtest du uns ein bisschen was erzählen zur Anatomie? Also wie kommt es überhaupt dazu und was ist ursächlich für Gliose, Traktion und das Foramen dann am Ende?
Ja, also da muss man ja sagen, dass schon wieder der Übeltäter der Glaskörper ist.
Immer das Gleiche, immer dieser Glaskörper.
Ja, dieses visköse Gel unterliegt einfach dem Alterungsprozess und führt dann zur Verflüssigung und zum Kollaps, also zur Synchisis, dass das Ganze immer flüssiger wird, sich zusammenschrumpelt und dann so kollabiert und dann auch zur hinteren Glaskörperabhebung führt. Also, dass der Glaskörper sich einfach von seinen Haftungsstellen abhebt. Das hatten wir auch schon mal ansatzweise, glaube ich, im Ablatio-Podcast so ein bisschen erwähnt.
Genau.
Also, genau, der hebt sich halt von der Papille, dann kann so ein Martejani-Ring eine kurze Wiederholung abheben, von der Makula und von den Gefäßen, da können kleine Blutungen entstehen und wenn es sich von der Makula abhebt, dann kann halt eine vitreomakuläre Traktion zunächst erstmal entstehen oder halt dann sekundär das Makulaforamen, das richtig ein Loch reinreißt. Und ja, die Prävalenz von so einer hinteren Glaskörperabhebung ist auf jeden Fall erhöht nach einer Kataraktoperation. Das hat man auch schon erklärt, weil einfach die Kunstlinse flacher ist und der Glaskörper dadurch mehr unter Zug und hin und her schwanken kann hinten. Und vor allem auch, wenn die Hinterkapsel verletzt ist, nach Entzündungen im Glaskörperraum, also zum Beispiel einer Uveitis, oder wenn wir, diese ganzen Pathologien kann man eigentlich sehr, sehr schön im OCT darstellen. Und peripher ist das Ganze halt bei der Ablatio eigentlich ein ähnlicher Prozess, wenn sich das da abhebt. Genau so entstehen dort auch Löcher und dann kommt es halt zur Ablatio. Und so ist es halt jetzt aber bezogen auf die Mitte, auf die Makula. Das war jetzt gerade nochmal kurz wiederholend zur Pathogenese, eigentlich wie es sowohl zu Löchern peripher bei einer Netzhautablösung, die dann sekundär daraus entstehen kann, kommen kann, als auch bei der vitreomakulären Traktion eigentlich ein ähnlicher Mechanismus, nur halt im Bereich der Makula. Und genauso beim Makulaforamen. Aber dann wollen wir noch mal kurz auf die Pathogenese der Gliose eingehen. Und hier kommt es halt dadurch dazu, dass wir Gliazellen haben, retinale Pigmentepithelzellen, die eventuell durch irgendeine kleine Netzhautöffnung von unten aus ihrer Schicht in den Glaskörperraum gelangt sind oder auch Hyalozyten. Und diese proliferieren dann und bilden dann so avaskuläre, fibrozelluläre Membranen auf der interlimiting membrane, also am hinteren Pol auf der Netzhaut drauf und lagern sich da drauf. Und das können dann Müllerzellen sein, Astrozyten, also oder auch Astrozyten als Gliazellen oder auch das retinale Pigmentepithel und diese Remnants bilden dann diese Membranen.
Und diese Zellen verhalten sich dann eben anders, zeigen zum Teil kontraktiles Verhalten und dadurch kommt es zu diesen Falten, also die Kontraktion der Membran entsteht und dadurch weiten sich dann auch die Netzhautschichten.
Und da gibt es ja immer nette Trendwörter dann in der Augenheilkunde, die dann immer für eine Zeit lang ganz gerne verwendet werden auf unseren Kongressen oder in Vorträgen. Und da hat auch jemand dann irgendwann das Ganze mal so als Zellophan-Makulopathie, wenn diese inneren Netzhautschichten sich faltig bilden sozusagen, das bezeichnet. Oder auch wenn das Ganze richtig schwer betroffen ist durch diese kontraktilen Zellen, wie du schon gesagt hast, sich das alles so richtig doll zusammenzieht, dass die Netzhaut anschwillt, eventuell auch noch ein Ödem dabei ist, dann nennt man das Ganze auch Macula Pacca.
Und zu den Risikofaktoren ist zu sagen, dass wir im Prinzip ja alles zusammenfassen können, was das Auge irgendwie reizt oder was eine abnormale vitreoretinale Adhäsion verursachen kann. Und da haben wir in erster Linie beispielsweise Netzhautforamina, auch besonders dann, wenn sie gelasert worden sind, also nach Argon-Laserkoagulation. Es kann allerdings auch nach Vitrektomie auftreten, vor allem dann, wenn eben die ILM nicht richtig mit weggepeelt wurde. Dann kann es auch nach Blutungen sein oder Entzündungen im Auge, zum Beispiel eben bei einer Uveitis. Diabetes oder auch Diabetiker neigen eher dazu, Gliosen zu entwickeln. Und insgesamt muss man sagen, dass das Progressionsverhalten hier aber sehr, sehr unterschiedlich ist. Also es kann auch sein, dass eine Gliose vorliegt, die aber nur dezent ist und auch über Jahre stabil, der Patient es eigentlich gar nicht merkt und es eher ein OCT-Befund ist. Und bei anderen schreitet es dann sehr stark fort und macht Probleme eben im Sinne von Sehverschlechterung und verzerrtem Sehen. Und an Komplikationen kann es hier eben dazu kommen, dass wir ein Zystoides Makulaödem haben, eben einfach durch den Zug, dass die Netzhautschichten dort aufgezogen werden sozusagen. Dann kann die Traktion auch zu einem Pseudoforamen führen, was also in manchen Schnitten im OCT aussieht wie ein Foramen, aber nicht ganz durchgreifend ist. Und es können auch durch den Zug Blutungen in der retinalen Nervenfaserschicht auffallen. Und wir hatten ja schon gesagt, manche Patienten merken das gar nicht, wenn die asymptomatisch sind, dann muss man natürlich auch nicht operieren, dann reichen regelmäßige Kontrollen. Wenn es schnell fortschreitet und der Patient Symptome hat, dann kann man aber eben eine Vitrektomie mit Peeling durchführen.
Und da können wir ja jetzt nochmal genauer drauf eingehen, auf die Einteilung der vitreomakulären Traktion und vom Makulaforamen. Nochmal ganz kurz zur Ursache ist beim Makulaforamen wirklich am häufigsten, dass das Ganze idiopathisch auftritt. Also durch einen der ganzen Risikofaktoren, Ursachen der Pathogenese allein im Alter, wie wir das gerade beschrieben haben, und das sind 85% der Fälle. Und nur in 15% der Fälle ist das Ganze zum Beispiel also traumatisch wirklich bedingt, dass jemand eine Faust aufs Auge bekommen hat. Das sind dann manchmal auch jüngere Patienten. Und hier muss man sagen, die haben häufiger mal einen Spontanverschluss als die idiopathischen Fälle, aber generell eine schlechtere Visusprognose trotzdem, muss man sagen. Und Patricia, wie würdest du denn die vitreomakuläre Traktion in Stadien grob einteilen?
Also hier haben wir drei Stadien und ganz grob kann man sich merken, Adhäsion, Traktion, Foramen. Also Stadium 1 ist die vitreomakuläre Adhäsion, hier haben wir keine Symptome und die Adhäsion kann man dann nochmal unterscheiden in einem Bereich kleiner oder größer 1500 Mikrometer, also in breit oder schmal. Stadium 2 ist dann eben die Traktion, also das vitreomakuläre Traktionssyndrom. Hier hat der Patient schon eher Beschwerden, gegebenenfalls sieht man eben auch diese Zysten durch den Zug und auch hier haben wir die gleiche Größe, also auch da würde man wieder unterscheiden zwischen kleiner und größer 1500 Mikrometer Fläche. Und das dritte Stadium ist dann das Makulaforamen und je nach Größe kann man hier nochmal einteilen in ein kleines Makulaforamen, was kleiner als 250 Mikrometer ist, dann zwischen 250 und 400 Mikrometern sprechen wir von einem mittleren Foramen und ein großes Foramen wäre größer als 400 Mikrometer. Und das Makulaforamen oder die Stadien hier kann man auch noch anders einteilen. Nina, kannst du uns dazu noch was erzählen? Was gibt es noch für eine Einteilung?
Ja, bei schönen Erkrankungen gibt es auch immer mehrere Einteilungen. Jeder denkt sich seine Sachen aus. Genau, es gibt nach Guess die Einteilung. Das Stadium, da gibt es Stadium 0 und dann nochmal 1, 2, 3, 4, also 5 Stadien, aber von 0 beginnend. Und das Stadium 0 ist eigentlich gleichzusetzen mit der vitreomakulären Adhäsion, meist ohne Symptome, wie du es gerade schon beschrieben hast. Das Stadium 1, die haben dann meist Symptome, also Metamorphopsien und oder eine Visusreduktion. Und 1 kann man dann auch nochmal unterteilen in 1a und 1b. 1a ist eher, dass man so, wenn man reinschaut, auch so einen kleinen Yellow Spot sieht, also so eine kleine Aufhellung, so einen kleinen Punkt, so einen gelblichen, so einen Reflex. Und man kann dann eventuell im OCT auch so eine kleine Pseudozyste sehen oder auch, dass die Netzhaut schon so ein kleines bisschen so eine zarte Retinoschisis zentral zeigt und eine vitreomakuläre Traktion vorhanden ist. Also Stadium 1 ist generell die vitreomakuläre Traktion. Und beim Stadium 1b haben wir auch eine vitreomakuläre Traktion, aber haben schon eventuell ein durchgreifendes Loch, aber nur in der äußeren Netzhautschicht, also nur in der äußeren Fovea. Und da sieht man dann eher so einen kleinen Kreisreflex, also so einen Yellow Circle. Und in diesem Stadium bis hierhin muss man sagen, kann man dem Auge erstmal noch eine Chance geben und muss nicht gleich sagen, man indiziert eine Vitrektomie oder jegliche andere Therapie, sondern kann auch sagen, man lässt das Ganze abwarten, weil 50% der Fälle eine Spontanremission aufweisen. Und im Stadium 2 kommen wir jetzt als nächstes zu. Da haben wir dann wirklich ein komplett durchgreifendes frühes Makulaforamen. Man misst dann zwischen den beiden Makulaforamen hoch, zwischen den hochstehenden Rändern. Und wenn das Ganze kleiner als 400 Mikrometer ist, passt das Ganze noch in dieses Stadium hinein. Wenn das Ganze größer als 400 Mikrometer ist, dieser Abstand, dass man einmal waagerecht dazwischen misst, dann sind wir schon im Stadium 3 und haben sozusagen ein etwas größeres komplett durchgreifendes Makulaforamen. Und da ist der Glaskörper dann auch oft schon von der Makula abgehoben. Und gegebenenfalls aber noch am Sehnerven dran. Man sieht vielleicht auch so ein kleines Operculum, wo der Glaskörper sich abgehoben hat über der Makula. Und wir nennen das Ganze auf jeden Fall nicht mehr vitreomakuläre Traktion. Also wir haben wirklich ein Loch, was durchgreift, sowohl im Stadium 2 und 3. Aber genau, bei 3 ist es eigentlich meistens schon ganz abgehoben. Und bei 4 ist der Glaskörper komplett hinten abgehoben. Und da haben wir auch wieder das große oder durchgreifende Makulaforamen. Und auch vom Sehnerv ist das Ganze dann schon abgehoben. Eventuell sieht man den Weißring hinten. Ja, und das Ganze generell, muss man sagen, je nach Studie, da gibt es auch ein bisschen Unterschiede, tritt dann doch auch in 10 oder auch bis zu 30% der Fälle bilateral irgendwann im Lebenslauf auf, das Makulaforamen.
Und zur Diagnostik kann man sagen, dass man eigentlich für alle drei, also für die Adhäsion, die Traktion und das Makulaforamen, vor allem das OCT als diagnostische Mittel nutzt. Das ist eigentlich wirklich unser Hauptdiagnostikum für die vitreoretinale Grenzfläche. Wenn so ein Patient kommt, der kriegt eigentlich immer erstmal ein OCT. Und wichtig vielleicht auch hieran nochmal zu denken ist, dass man nicht nur horizontale Linien durchlegt, sondern wenn man die Möglichkeit zumindest hat, auch einen Stern. Das heißt also 360-Grad-Schnitte, weil man ein durchgreifendes Foramen nicht immer nur in den horizontalen Schichten sieht. Das wäre ganz wichtig, dass man sich da nicht fehlleiten lässt, sondern solche Foramina dann eben auch nicht übersieht. Die Gliose, das hatte Nina schon gesagt, wirkt in der Regel hyperreflektiv. Wir haben hier häufig einen Verlust der fovealen Senke, weil die Schichten eben verstrichen sind. Und das kann man immer ganz schön sehen, weil es auch ein einseitiger Befund ist im Seitenvergleich. Und die Netzhaut wirkt insgesamt verdickt. Auch das kann man ja einmal vermessen oder viele Geräte sagen einem das ja auch direkt, wie die Netzhautdicke im Zentrum ist. So, und wenn wir jetzt einen Patienten haben, der mit solchen Beschwerden zu uns kommt, Nina, was ist die Therapie? Was würdest du dem sagen? Oder was würdest du mir sagen? Denn du hast ja gesagt, du hoffst, dass du mir helfen kannst.
Ich gehe mal davon aus, wie du das heute ganz am Anfang beschrieben hast, du fühlst dich gestört.
Ja, sehr.
Genau. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir haben da, das ist eigentlich bei allen drei Erkrankungen, na gut, bei der vitreomakulären Traktion warten wir eigentlich schon immer erstmal ab. Das wollen wir eigentlich nicht so schnell operieren, außer es besteht seit Jahren und es ist ein hoher Leidensdruck. Aber wenn ein Makulaforamen da ist, was auch nicht von alleine weg, wo kein Zug mehr drauf ist, wo wir keine Chance sehen, dass das von alleine zugeht, oder auch eine Gliose, die sich immer mehr zusammenzieht und die Symptome sind da, die Visusreduktion ist da, der Patient fühlt sich stark gestört, dann kann man eine Operation machen. Das muss man halt immer abwägen und gut mit dem Patienten besprechen. Also immer das Nutzen-Risikoprofil genau analysieren, den Patienten über Risiken ausführlich aufklären, natürlich auch nochmal, wenn die Patienten noch phag sind, über das Risiko der Katarakt, was so das Erste, was einem einfällt, was auf jeden Fall kommt, wenn man eine Vitrektomie macht. Und Patricia, es gibt ja noch, bevor wir jetzt sagen Vitrektomie, das genau, wollen wir nur kurz nochmal drauf eingehen, aufs Peeling, sonst haben wir das ja eigentlich im Ablatio-Podcast schon abgehandelt, aber zur vitreomakulären Traktion, wenn der Patient jetzt sagt, oh nee, eine OP kann ich mir jetzt irgendwie gar nicht vorstellen, da habe ich echt Angst vor, gibt es irgendwas Kleines, Minimalinvasives, was ambulant durchgeführt wird, oder
ja, also das muss man eben mit dem Patienten, wie du schon gesagt hast, besprechen, also 50% der Traktion haben diese spontan Heilungsrate, also kann man auch wirklich einfach abwarten. Oder man bietet dem Patienten intravitreale Spritze an. Das ist das Orchiplasmin. Orchiplasmin ist eine Protease, rekombinant. Und diese Protease wirkt gegen Laminin und Fibronektin. Also wenn wir nochmal alle an die Histologie zurückdenken, das sind diese Adhäsionsmoleküle, die wir haben. Und die Protease löst eben Laminin, Fibronektin. Und wir haben hier eine Erfolgsrate von ungefähr einem Drittel, also so 26-33%, dass die Adhäsion gelöst werden kann. Allerdings ist es auch möglich, dass dadurch ein Foramen beispielsweise entsteht, also dass es sogar zu einer Verschlechterung kommt und auch, dass ein permanenter Visusverlust entsteht. Und deshalb muss man es mit dem Patienten halt gut besprechen. Wenn er sich eine Operation gar nicht vorstellen kann, dann ist das sicherlich eine gute Möglichkeit. Und dabei sollte man sich dann auch immer noch mal die Bilder anschauen, wenn man beispielsweise nur noch eine fokale Adhäsion hat, also schon sehr viel abgehoben ist, dann ist die Erfolgschance größer, als wenn noch eine sehr breite Adhäsion Region vom Glaskörper vorliegt. Und wenn wir eine Vitrektomie durchführen bei der Traktion, dann haben wir eine 75-prozentige Erfolgsrate, dass der Patient eine Visusverbesserung von 2 Linien sieht. Also man muss das halt immer gegeneinander halten und dem Patienten eben einfach erzählen und ihn drüber aufklären, dann gemeinsam eine Entscheidung treffen.
Genau. Also so machen wir das eigentlich wirklich immer, dass wir da ausführlich sprechen und abwägen. Man kann auch abwarten. Ja, außer bei Makulavorrahmen weiß man, wenn man ewig wartet, das wird nicht mehr von alleine besser und hat eher eine schlechtere Prognose. Natürlich, je später man es dann operiert.
Ja, also ab Stadium 2 sollte man da auf jeden Fall operieren.
Genau, zur Vitrektomie wollen wir eigentlich gar nicht mehr jetzt ganz genau drauf eingehen, was ich nur noch mal kurz diesen Peeling-Prozess vielleicht beschreiben würde, wie man das durchführt. Also nachdem wir unsere ganze Vitrektomie gemacht haben, natürlich in Retro oder in Vollnarkose. Wenn der Glaskörper dann abgehoben ist, also der Glaskörper raus erstmal ist und dann abgehoben ist, das ist wichtig, das muss man natürlich immer machen, wenn man eine Vitrektomie macht, dann färbt man den hinteren Pol mit blauer Farbe an. Da gibt es verschiedene Blau, da gibt es einen helleren Blauton, das Brilliant Blue, und dann gibt es noch einen dunkleren Blauton. Und damit färbt man sich hinten die Membran an, diese dicken epiretinalen Membranen. Diese Gliosen lassen sich manchmal gar nicht so gut anfärben. Manchmal sieht man das sogar besser, wenn man es erstmal noch nicht anfärbt. Aber die ILM, zum Beispiel beim Makulaforamen oder bei der vitreomakulären Traktion, wo wir jetzt eine Operation indiziert haben, die färben sich sehr, sehr schön an. Da sieht man sehr schön genau den blauen Bereich. Und dann fängt man ganz vorsichtig an, wenn man die blaue Farbe wieder entfernt hat, die ganz kurz einwirken lassen hat, vorsichtig mit der Pinzette temporal der Makula, diese entweder die ILM, wenn wir einen Makulavorrahmen haben, oder die Gliose, abzuzupfen. Man probiert dann erstmal eine kleine Lücke hinzukriegen. Manchmal geht das super, dass man bei einer Gliose gleich im ganzen Stück das sehr schön abpeelen kann, abpellen kann. Man geht dann immer vorsichtig an die Netzhaut ran und bleibt dann in der Ebene. Also zieht dann nicht abrupt nach oben beim Peeling-Prozess. Braucht natürlich ruhige Finger, nicht zu viel Kaffee vorher.
Und ganz wichtig.
Geht man tangential vorsichtig, das abzupfend. Vorsichtig streichelt man sozusagen überhalb der Netzhaut und zieht das Ganze nach und nach ab. Das muss gar nicht beim Makulavorrahmen jetzt über die Gefäßbögen hinaus sein. Das reicht da eigentlich, dass man auf jeden Fall ringsherum ums Loch mit ein bisschen Abstand ist. Je schöner es geht sozusagen, desto mehr nimmt man weg. Bei einer Gliose, wenn da Traktion auch noch über den Gefäßbögen ist, würde man auch über die Gefäßbögen hinausgehen. Es gibt ja manchmal auch periphere Gliosen oder wo es dann noch über den Sehnerv rüberzieht oder über die Gefäßbögen. Da nimmt man das natürlich mit weg. Da will man die Traktion einfach nicht mehr haben. Und genau danach, je nach Indikation, entscheidet man sich dann, ob man dann sagt, man lässt einfach die Flüssigkeit drin, also die BSS-Lösung, oder man macht ein bisschen Luft rein, damit man hinterher besser sieht, ob das Auge dicht ist beim Beenden der Vitrektomie. Oder beim Makulavorrahmen ist auf jeden Fall Gas notwendig. Das geht nicht zu. Das ist auf jeden Fall, das Gas drückt das Loch dann noch zu. Wenn man die ILM weggenommen hat, ist nicht der Zug schon genug aufgehoben. Man braucht dieses Gas, damit das Loch zugedrückt wird. Und bei einer Gliose zum Beispiel, die ein ordentliches Ödem hat und wo die Netzhaut sehr faltig ist, das profitiert gegebenenfalls auch von ein bisschen Gas, dass das ein bisschen geglättet wird. Aber beim Makulavorrahmen das Auge voll mit Gas. Nicht so, dass er Kopfschmerzen und Übelkeit hat durch seinen Druckanstieg, aber auf jeden Fall Gas verwenden.
Und wenn das Gas dann drin ist, erzählst du dann dem Patienten hinterher noch, dass er sich irgendwie bestimmt hinlegen soll oder kann er alles machen?
Genau, das ist ganz, ganz wichtig auch fürs Erfolgsergebnis. Also das versuchen wir den Patienten schon immer zu verinnerlichen, dass die nach unten gucken sollen, am allerbesten natürlich. Und auch eher sonst, wenn sie jetzt nachts liegen, weil sie ja natürlich wahrscheinlich nicht in Bauchlage, irgendwie ist ein bisschen schwierig auf dem Auge, auf der Seite liegen. Kommt drauf an, welches Auge betroffen war. Also zum Beispiel, wenn es jetzt das rechte Auge wäre, da ja die Papille nasal ist und die Makula temporal, wenn man sich das selber jetzt bei seinem Auge vorstellt, würde das Gas also mehr gegen die Makula drücken, wenn man sich auf die linke Seite legt sozusagen. Aber man kann auch die rechte, also eigentlich Seitenlage besser als Rückenlage, weil sonst drückt es nur vorne gegen die Linse, kann man mal so sagen. Und tagsüber möglichst viel nach unten gucken. Am besten Buch hinlesen mit dem Auge, was noch funktioniert, irgendwie nach unten schauen.
Und der Grund dafür ist natürlich, dass Gas nach oben steigt. Ne? Also das kann man sich einfach immer überlegen, wenn man das mal vergessen hat. Man muss ja nicht auswendig lernen, wo lege ich den Patienten hin. Man überlegt sich einfach, Gas steigt nach oben, wie muss ich den Patienten also positionieren, damit das Gas gegen die Stelle der Pathologie drückt. Dann können wir noch einmal kurz auf Komplikationen eingehen. Während der Operation kann es theoretisch natürlich passieren, dass man Netzhautschichten verletzt, weil man ja ganz vorsichtig, wie Nina gerade erzählt hatte, eben diese Membranen abhielt, also dass man da Löcher beispielsweise einreißt. Und besonders an örtlicher Betäubung, auch in Retrobulbäranästhesie, ist eine gute Koop des Patienten notwendig, dass auch der Kopf beispielsweise nicht bewegt wird. Postoperativ haben wir im Prinzip die üblichen Komplikationen. Es kann theoretisch halt mal ein bisschen bluten, auch die Bindehaut kann unterblutet sein. Keime können verschleppt werden, sodass es zu einer Endophthalmitis kommt. Wenn der Patient noch phag war, dann kann die Linsentrübung einsetzen oder wird auch einsetzen, muss man sagen. Auch das kann man dem Patienten schon vorher sagen. Das ist vom Verlauf her unterschiedlich. Bei manchen passiert das nach ein paar Monaten. Bei anderen kann es ein Jahr dauern, aber die Linsentrübung wird kommen, wenn man vitrektomiert. Und wenn einmal am Auge operiert wurde, kann es theoretisch auch immer im Verlauf zu einer Netzhautablösung kommen. Also auch hier noch einmal über Symptome der Ablatio aufklären, Blitze, Rußregen, Schatten, bitte nie mehr vergessen, das ist ganz, ganz wichtig. Und insbesondere, wenn Gas im Auge drin ist, weil sich das Gas ja noch ausdehnt, es expandiert ja, kann es zu Druckschwankungen kommen, also dass der Druck vor allem zu hoch ist. Und postoperativ durch diesen Reiz kann auch nochmal ein Makulaödem entstehen. Also da nicht nervös werden, wenn man im OCT nochmal Zysten sieht, dass es vielleicht alles gar nichts gebracht hat. Das kann auch einfach ein postoperatives Makulaödem sein. Nina, was würdest du mir jetzt sagen, womit kann ich rechnen? Also wenn ich sage, ja, okay, gut, dann lasse ich mich jetzt operieren, aber ja, genau, kann ich hinterher dann auch besser gucken?
Ja, da würde ich auch sagen, ja, also hoffen wir, wenn wir jetzt die Indikation also gut gestellt haben, das muss man halt wirklich sich immer das OCT anschauen, den Visus anschauen, den Leidensdruck des Patienten, wie gesagt, und dann daraufhin eine Prognose stellen und denken, ja, also ganz genau vorhersagen können wir es ja auch nicht vor der Operation, wie es dann hinterher wird. Aber natürlich, wir würden keine Operation oder von der Operation abraten, wenn wir da nicht denken, es würde besser werden, wenn wir den Visus sehen, den Befund sehen. Und das kann individuell ganz unterschiedlich halt verlaufen, aber meistens, wenn man die Operation indiziert, hat man dann doch eine gute Chance auf eine Besserung auf jeden Fall. Also bei den Gliosen nehmen dann doch 50-75% der Patienten eine Sehverbesserung postoperativ wahr. Selten jedoch muss man sagen, auf dem Level, wie es vor der Gliose mal war, bevor die sich vielleicht ein paar Jahre vorher oder 10 Jahre vorher gebildet hat. Und ja, postoperativ kann man schon sagen, so 60-80% lesen 2 Reihen besser vor. Das subjektive Empfinden ist ja auch immer noch ein bisschen anders als den Visus, den wir objektiv messen. Und ja,
also vor allem die Metamorphopsie wird halt häufig besser, ne? Also das sagen wir den Patienten ja auch immer, dass nicht unbedingt das Sehen oder das Lesen jetzt viel, viel besser wird, der Fernvisus, aber dass diese störende, verzerrte, dass das fast immer wirklich deutlich besser wird, wie du sagst. Also das subjektive Empfinden wird häufig deutlich besser, auch wenn wir vielleicht gar nicht unbedingt den Visusanstieg sehen. Und man muss Geduld haben. Auch das ist wichtig. Das Ganze kann sich Monate hinziehen, dass man immer noch eine leichte Besserung mehr, teilweise sogar bis zu 1-2 Jahren, dass man immer noch so ein bisschen Besserung erfährt.
Ja, gut, Ding hat Weile. Also auf jeden Fall, Geduld ist wichtig. Und wenn die Patienten dann fragen, jetzt wurde diese Membran weggezupft, kann die denn wiederkommen? Theoretisch sind Rezidive möglich, aber eigentlich nur, wenn man die ILM nicht gepielt hat. Also wenn die ILM noch da ist, wenn man jetzt nur die Gliose, diese fibrovaskuläre Membran oben abgezupft hat, die ILM belassen hat, kann sich darauf nochmal was bilden. Deshalb ist es wichtig, dass man die Gliose, dass man, nachdem man die Gliose abgepielt hat, nochmal anfärbt, weil die ILM lässt sich ja sehr gut anfärben, im Gegensatz manchmal zur Gliose, und dass man schaut, dass man wirklich die ILM vollständig auch am hinteren Pol entfernt hat, dass da einfach kein Rezidivrisiko danach besteht, weil auf der Nervenfaserschicht kann sich keine neue Gliose bilden. Und was würdest du den Patienten sagen, Patricia, die mit einem Makulavorrahmen kommen? Ist, wie hoch ist das der Erfolg sozusagen, oder wie hoch ist das Erfolgsrisiko?
Das Erfolgsrisiko? Also das Erfolgsrisiko, dass der Patient leider nicht mehr zu uns in die wunderbare Abteilung kommen kann, weil es leider geschlossen ist und wir nicht ein zweites Mal operieren müssen. Dieses Erfolgsrisiko liegt so bei ungefähr 90-95% bei der ersten OP. Und wenn es dann so sein sollte, dass das Vorrahmen leider nicht geschlossen ist und man dann nochmals operieren muss, dann gegebenenfalls eben mit Öl oder mit einem Flap, den man bastelt sozusagen und da nochmal reinlegt, dann liegt man auch so bei 95%. Also mit einer zweiten Operation ist es in der Regel dann geschlossen. Aber man kann es nicht versprechen. Also es gibt auch Foramina, wo die Ränder dann leider schon sehr atroph sind, gerade wenn die länger bestehen, dass man dann es einfach gar nicht mehr schafft, dass sich die Ränder wieder schließen können, sondern dass die zwar wieder anliegen, aber dass einfach ja sozusagen Substanz fehlt, also dass man trotzdem Defekt dann leider im Zentrum hat, das nennt man dann atrophes Makularforam.
Den kann man auch beim ersten Mal, wenn es gut geht, sogar, das hatte ich vorhin vergessen zu erzählen, genau, kann man auch beim ersten Mal eigentlich ja schon versuchen zu setzen. Wenn keine ILM mehr da ist, kann man ja auch keinen mehr machen hinterher letztendlich. Aber genau, dieser Flap vor allem bei großen Foramina, Makularforamina, bietet der sich an, dass man da was rübersetzt, dass dann einfach das so ein bisschen als kleine Schutzschicht nochmal über dem Loch dient.
Genau.
Und so wie du gerade gesagt hast, diese ganz atrophen großen Makularforamina, die nicht mehr dazugehen, das ist dann wirklich schwierig, das dann zuzukriegen. Man kann das nochmal mit so einer Unterspritzung der Netzhaut, das haben wir ein paar Mal versucht, aber
um das zu mobilisieren, sagen, ne? So ein bisschen wie bei der Haut, das kennt man ja auch, wenn man Wunden so schließt, dass man versucht, das so ein bisschen zu mobilisieren.
So einen kleinen Schwung geben.
Ja.
Aber das hat also bei den paar Fällen, die wir das versucht haben, nicht so richtig wirklich gut viel gebracht, muss man sagen.
Aber grundsätzlich muss man sagen, ohne OP bei einem Foram wird es halt schlechter. Von daher ist die Empfehlung eben ganz klar operieren.
Ganz klar, ja.
Genau.
Definitiv.
So, Mohamed, gibt es noch was hinzuzufügen?
Das war wie immer alles perfekt.
Standardsatz.
Konzentriert, weil die Technik macht mich hier Wahnsinn.
Die Technik. Ja, ihr merkt vielleicht, manchmal haben wir so ein paar stockende Probleme wegen der Internetverbindung, aber wir hoffen, ihr konntet uns gut verstehen und dass es euch Spaß gemacht hat. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
Genau, wir wollen bald wieder.
Richtig. Nina, dir weiterhin gute Besserung.
Danke.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.